Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande haben den 50. Jahrestag der deutsch-französischen Versöhnung gefeiert. Bei einer Gedenkzeremonie im nordfranzösischen Reims hoben sie die Bedeutung der Freundschaft beider Länder für die europäische Integration hervor. Gerade in der aktuellen Euro-Schuldenkrise müssten die Herausforderungen gemeinsam mit den anderen europäischen Partnern gemeistert werden.
Ungemütlicher hätte das Wetter nicht sein können, doch François Hollande und Angela Merkel nahmen es gelassen. Ich weiß nicht, was für ein Wetter vor 50 Jahren in Reims war. Aber es war ein Wetter, das die deutsch-französische Freundschaft besiegelt hat. Ungeachtet der Differenzen in der Euro-Krise feierten beide Politiker den 50. Jahrestag der deutsch-französischen Aussöhnung. In der Kathedrale von Reims hatten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle eine gemeinsame Messe für den Frieden gefeiert und ihren Willen zur Versöhnung bekundet. Dies taten auch François Hollande und Angela Merkel. Ich schlage Ihnen vor, die deutsch-französische Freundschaft in Zukunft zu vertiefen. Freundschaft ist unsere Pflicht und unsere Verantwortung.
Europa, das ist weit mehr als eine Währung. Und unverzichtbar dafür sind die deutsch-französischen Beziehungen. Vive l'amitié franco-allemand.
Obwohl letzte Nacht Kriegsgräber bei Reims von wahrscheinlich Betrunkenen geschändet wurden, stand die deutsch-französische Aussöhnung heute eindeutig im Vordergrund. Angela Merkel und François Hollande haben diesen Tag mit großen Gesten begangen. Beide haben auf die gemeinsame Verantwortung für Europa hingewiesen. Doch das deutsch-französische Verhältnis ist zurzeit schwierig, vor allem in der Bewertung zur Lösung der Finanzkrise. Die Gesten wirken, als wolle man aufeinander zugehen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Bundespräsident Gauck hat an Kanzlerin Merkel appelliert, den Bürgern die Beschlüsse zur Rettung des Euro detailliert zu erklären. Im ZDF sagte er, die Politik insgesamt würde manchmal zu wenig kommunizieren. SPD-Chef Gabriel begrüßte Gaucks Appell. Bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes über den dauerhaften Rettungsschirm ESM und den Fiskalpakt erwartet er nach eigenen Worten nicht, dass die Gesetze inhaltlich beanstandet werden.
Sommer in Berlin, das heißt mehr Touristen in der Stadt und weniger Politiker. Aber das heiße Thema Europa ist geblieben. Wie können die klammen Länder ihre Schulden bezahlen? Und kommen irgendwann doch Eurobonds, sodass alle Euroländer für die Schulden einzelner zahlen? Ein klares Ja dazu von SPD-Chef Gabriel. Im Sommerinterview für den Bericht aus Berlin zeichnet er ein Bild von Europa am Scheideweg.
Entweder wir geben das Projekt des Euros auf. Ich glaube, dass das ökonomisch viel, viel teurer wird, als dass wir um ihn kämpfen. Oder wir sorgen dafür, dass die Geburtsfehler des Euros behoben werden. Und das bedeutet, wir brauchen eine gemeinsame Finanz- und Steuer- und auch Wirtschaftspolitik.
Gemeinsame Wirtschaftspolitik, das kommt für die FDP nicht in Frage. Mehr Europa schon. Die Liberalen wünschen sich Reformen nach deutschem Vorbild.
Es muss auch klar sein, dass nur solche Strukturreformen, die wir zum Teil Anfang des letzten Jahrtausends gemacht haben, weiterhelfen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wohin steuert Europa? Eurobonds, ESM, Fiskalpakt, selbst Experten verlieren da den Überblick. Deshalb hatte Bundespräsident Gauck gestern im ZDF appelliert, die Kanzlerin müsse den Bürgern den Weg aus der Krise besser erklären.
Sie hatten die Verpflichtung, sehr detailliert zu beschreiben, was das bedeutet, auch fiskalisch bedeutet.
Dem widerspricht eigentlich niemand. Auch der CSU-Vorsitzende gibt sich selbstkritisch. Noch sei vielen die Politik der Koalition unverständlich.
Sie ist richtig für Deutschland und für Bayern, aber sie wird von der Bevölkerung noch nicht so verstanden, dass die Sorgen verschwinden.
Klar, dass die Opposition deutlicher wird. SPD-Chef Gabriel meint, die Kanzlerin halte sich mit Erklärungen zurück, weil sonst ihre europapolitischen Fehler der vergangenen Jahre sichtbar würden.
Die Kontrolleure der Troika wollen morgen einen ersten Bericht zu den griechischen Staatsfinanzen vorlegen. Die Prüfer von EU, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank informieren ihre Vorgesetzten und die Eurogruppe. In griechischen Medienberichten hieß es vorab, es seien negative Ergebnisse zu erwarten. Am Abend muss sich der neue Regierungschef Samaras im Parlament einer Vertrauensabstimmung stellen.
Richtig glücklich sehen die Gesandten der Troika, also von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, nicht aus, als sie heute das griechische Finanzministerium verlassen. Wegen Wahlkampf und Neuwahl hat sich der Zeitplan für die Reformschritte verzögert. Zumindest der neue Finanzminister Stornaras ist als Experte bekannt. Er gilt als einer der Drahtzieher, die den Eurobeitritt der Griechen mit geschönten Zahlen in den 90er Jahren erst möglich machten. Im Parlament diskutieren heute schon den ganzen Tag die Abgeordneten über die Regierungserklärung des neuen griechischen Ministerpräsidenten Antonis Samaras vom Freitag. Beim beliebtesten Privatsender beurteilt der Nachrichtenredakteur Andreas Konstantados die Lage als kritisch, aber immer noch nicht ganz hoffnungslos. Wenn es die Regierung schafft, die ersten Reformen, die ersten Privatisierungen nun auch umzusetzen und wir endlich Licht am Ende des Tunnels sehen, dann wird es sicher auch einen Stimmungswechsel hin zum Positiven geben. Der Ministerpräsident kündigte an, mehr Staatsbetriebe zu privatisieren als bisher vereinbart. Man wolle Wirtschaftswachstum stimulieren und Arbeitsplätze sichern. Morgen werden die EU-Finanzminister in Brüssel über einen Zeitaufschub für Griechenland beraten. Schuldenberg, fehlende Auslandsinvestitionen, ein marodes Staatswesen und dazu die Rezession. Es wird viel Anstrengung und vor allem viel Zeit benötigen, um Griechenland wieder ins richtige Fahrwasser zu lotsen. Der neue Ministerpräsident hofft und setzt auf einen Stimmungswandel, anpacken statt abwarten. Und das wird auch nötig sein, denn schon im August braucht es frisches Geld, um Griechenland vor dem Staatsbankrott zu bewahren.
Der Wiederaufbau in Afghanistan soll weiter mit Milliardenhilfen unterstützt werden, auch nachdem die ausländischen Truppen abziehen. Auf einer Konferenz in Tokio wurden Präsident Karzai rund 13 Milliarden Euro bis Ende 2015 zugesagt. Japan ist der zweitgrößte Geldgeber nach den USA und vor Deutschland. Die Hilfe wird an Bedingungen gekoppelt, unter anderem demokratische Wahlen, Wahrung der Menschenrechte und Bekämpfung der Korruption.
Afghanistans Präsident Karzai kann weiter mit finanzieller Unterstützung aus dem Ausland rechnen. Vor allem die USA, Japan und Deutschland sicherten in Tokio weitere Aufbauhilfe zu. Karzai reagierte im Gegenzug auf Kritik aus den Geberländern. Ich weiß sehr wohl, dass der Erfolg unserer Partnerschaft davon abhängt, dass wir verantwortungsbewusst handeln und über alle Schritte Rechenschaft ablegen. Fortschritte erwartet auch der deutsche Außenminister, etwa beim Vorgehen gegen Korruption. Bis 2016 will Deutschland weiterhin 430 Millionen Euro jährlich für Entwicklungsprojekte zahlen. Es geht um Straßenbau, Energie und Bildung. Dafür formulieren die deutschen Minister Westerwelle und Niebel Bedingungen, die sie regelmäßig überprüfen wollen.
Wir erwarten von Afghanistan gute Regierungsführung. Wir erwarten von Afghanistan bessere Regierungsführung als das, was heute der Fall ist. Und deshalb ist dieses in Tokio eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit, die geschlossen worden ist.
Ein weiteres Thema der Konferenz, die mögliche Aussöhnung Kabuls mit den Taliban, wenn sie zum Gewaltverzicht bereit sind. Gedämpfter Optimismus ist die Botschaft von Tokio. Wir sind nicht naiv, so die Worte des deutschen Außenministers Guido Westerwelle. Korruption wird wohl weiter ein großes Problem in Afghanistan bleiben. Trotzdem stellt das Ausland erhebliche Summen zur Verfügung, auch weil Afghanistan rein militärisch nicht zu befrieden ist.
Ägyptens neuer Präsident Morsi hat heute das Parlament wieder eingesetzt. Es war vom obersten Militärrat aufgelöst worden, nachdem das Verfassungsgericht Mitte Juni Fehler am Wahlgesetz festgestellt hatte. Morsi wies die Abgeordneten per Dekret an, wieder zusammenzutreten. Die Mehrheit der Parlamentarier gehört wie Morsi islamischen Kräften an. Der oberste Militärrat ist inzwischen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen, um über die Anordnung des Präsidenten zu beraten. Der syrische Präsident Assad hält weiter an der Macht fest und weist alle Schuld an der Gewalt von sich. In einem Gespräch des ARD-Weltspiegels machte er ausländische Terroristen für den Bürgerkrieg in seinem Land verantwortlich und lehnte einen Rücktritt ab. Am Abend traf UN-Vermittler Annan erneut in Damaskus ein. Er will versuchen, seinen bislang erfolglosen Friedensplan doch noch umzusetzen.
Kaum einer steht momentan mehr in der Kritik als er, Syriens Präsident Bashar al-Assad. Im Gespräch mit Jürgen Totenhöfer, früher CDU-Bundestagsabgeordneter, heute Publizist. Und die Frage, die Assad seit Monaten immer wieder gestellt wird, ist er bereit, zurückzutreten? Wir stehen hier im Augenblick vor einer nationalen Herausforderung in Syrien. Der Präsident kann sich einer solchen Situation nicht einfach entziehen.
Nicht die syrische Regierung, der Westen und besonders die USA trügen die Schuld am Blutvergießen in seinem Land zu Assad. Er wiederholte, dass er bereit sei zu Gesprächen mit der Opposition, doch die Rebellen seien für ihn nichts anderes als Terroristen, sagte er in dem im ARD-Weltspiegel exklusiv ausgestrahlten Gespräch. Nahost-Experten bewerten solche Aussagen kritisch.
Ich halte es für durchaus möglich und vermute das sogar, dass er ziemlich zynisch uns Zuschauer eine Scheinwelt vorschwindeln will, die daraus besteht, er als guter Politiker und das böse Ausland, das die Aufständischen in seinem Land steuert, und um ihn abzusetzen und sein Regime abzusetzen oder seine Regierung.
Unterdessen zeigte das syrische Staatsfernsehen Aufnahmen von Militärmanövern, Muskelspiele, offensichtlich ein Signal an den Westen, dass Assad dem internationalen Druck nicht nachgeben will. Offenbar gehen die Kämpfe in Syrien weiter, wie dieses Internetvideo belegen soll. Seit Beginn des Aufstandes im vergangenen Jahr sind im Land nach Angaben von Aktivisten bereits 17.000 Menschen umgekommen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Darunter ein Gespräch mit dem US-Autor Jonathan Littell über seine Erlebnisse in der Protesthochburg Homs. Die Zahl der Opfer durch die Flutkatastrophe in der russischen Kaukasusregion steigt. Nach aktuellen Angaben kamen mehr als 170 Menschen ums Leben. Die meisten von ihnen wurden im Schlaf von Flutwellen oder Schlammlawinen überrascht. Die Bevölkerung beklagt, sie sei von den Behörden nicht vor der Hochwassergefahr gewarnt worden. Präsident Putin reiste in die Katastrophenregion und kündigte umfassende Aufklärung an.
Um 20 vor drei kam die Flut, mitten in der Nacht. Innerhalb weniger Minuten lief das Erdgeschoss voll bis fast zur Decke. So schnell, dass nur die eine Chance hatten, die rechtzeitig wach wurden. An der Sowjetskaja Straße in Krimsk war das Wasser in jedem Haus. Die Welle riss alles mit, Autos, Schuppen, Bäume. Viele Menschen kamen in ihren Häusern um. Die Listen mit Namen von Hilfsbedürftigen werden immer länger. Vor dem Kino improvisieren sie heute Nothilfe. Manche brauchen einen Schlafplatz, andere schlicht etwas zu essen. Verzweifelt sind sie alle. Es war doch Nacht. Wäre ich nicht wach geworden, um das Kind zu stillen, wären wir tot. Mir haben sie hier zwei Konserven gegeben und ein Glas Wasser. Nichts habe ich mehr. Gestern Abend war Präsident Putin im Unglücksgebiet und stellte die Regionalpolitiker zur Rede. Ob rechtzeitig gewarnt wurde, soll jetzt untersucht werden. Genau wie der Vorwurf, die Flutwelle sei erst entstanden, weil man die Schleusen eines Stausees geöffnet habe. Offenbar ist dort tatsächlich Wasser abgelassen worden. Verraten fühlen sie sich in Krimsk, weil man hätte warnen können, sagen sie, weil so viele noch leben könnten. Das muss man sagen. Sie lügen hier. Sie sagen, sie hätten im Fernsehen eine Warnung gezeigt. Dabei weiß jeder, dass der Strom abgeschaltet war. Gewarnt haben wir uns gegenseitig. Es gab nicht mal eine Sirene. Mehrere tausend Menschen sind in sichere Unterkünfte gebracht worden. Für morgen ist Staatstrauer angesetzt.
Roger Federer hat zum siebten Mal das Tennisturnier von Wimbledon gewonnen. Der Schweizer bezwang Lokalmatador Andy Murray in vier Sätzen und kehrt auf den Weltranglistenplatz 1 zurück.
Michael Whittaker aus Großbritannien gewinnt den großen Preis von Aachen. Lediglich drei Paare erreichen nach zwei Umläufen das entscheidende Stechen. Der 52-jährige Brite setzt sich dabei auf Gigi May mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt durch und kassiert dafür 110.000 Euro Preisgeld. Platz 2 geht an Thomas Voss und Carinho. Der schleswig-holsteinische Springreiter aus Schülp verweist Meredith Michaels Bierbaum mit ihrer Stute Belladonna auf Rang 3.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 9. Juli.
Das Tief über der Nordsee verlagert sein Zentrum nach Südskandinavien und lenkt morgen weiter recht warme Meeresluft zu uns. Ab Mitte der Woche erreicht uns dann kühlere Luft. In der Nacht ziehen im Norden und Osten die meisten Schauer ab. An der Nordsee gibt es noch einige, in Südbayern zum Teil heftige Gewitter. Sonst ist es teils klar, teils wolkig und meist trocken. Morgen Vormittag in Richtung Nordsee und in Alpennähe lokale Schauer. Sonst startet der Tag sonnig oder locker bewölkt. Später wieder mehr Wolken und stellenweise Schauer oder Gewitter. Im Norden kann es auch längere Zeit regnen. Im Norden morgen mäßiger, an der Nordsee starker Wind mit Sturmböen. Im Süden oft nur schwacher Wind. In der Nacht kühlt es ab auf 17 Grad in Niederbayern und örtlich 10 Grad in den Mittelgebirgen. Morgen werden 16 Grad in Nordfriesland erreicht, 26 Grad im Breisgau und in der Lausitz. Am Dienstag Sonne und Wolken im Wechsel, dabei wieder häufiger Schauer, örtlich auch Gewitter. Die können am Mittwoch teilweise wieder kräftig ausfallen. Und auch am Donnerstag bleibt es wechselhaft mit Sonne, dichten Wolken und zum Teil gewittrigen Schauern.
Wir sind wieder da mit den Tagesthemen um 23.10 Uhr. Karin Mioska befasst sich mit der Frage, wie realitätsfremd Präsident Assads Äußerungen sind. Außerdem der demonstrative Schulterschluss von Merkel und Hollande. Ihnen noch einen schönen Abend.